Guten Morgen, ich möchte alle herzlich begrüßen zu diesem Bibelstudientag. Heute Morgen mit einem sehr speziellen Thema: Israel zwischen Segen und Fluch. Archäologie in Sichem und Nahostpolitik. Wir beginnen mit Abrahams Berufung in Ur in Chaldäa. Gemäß der strengen biblischen Chronologie, bei der alle Zahlen der Bibel berücksichtigt werden, keine irgendwie ignoriert wird, da ist Abraham in Ur im Jahr 2111 vor Christus geboren worden. Aber viel später in seinem Leben erschien ihm der Schöpfergott. 1. Mose 12, Vers 1, da haben wir die Berufung: Der Herr nun hatte zu Abram gesagt, Abram war der frühere Name von Abraham, der Herr nun hatte zu Abram gesagt, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und dich segnen, und ich will deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Gott ruft Abraham aus einer götzendienerischen Kultur heraus. Abraham, der ursprünglich auch ein Götzenverehrer war, wie Josua 24 sagt, kehrte den Götzen von Ur den Rücken und war gehorsam auszuziehen aus dem heutigen Südirak, wie man hier sieht. Die Route führte nicht durch die gefährliche Wüste hier, sondern entlang dem fruchtbaren Halbmond hinauf bis nach Haran, heutige Südtürkei, und von Haran schließlich wieder über das fruchtbare Gebiet runter ins Land der Verheißung, ins Land Kanaan. Und Gott hatte von Anfang an Abraham versprochen, dass durch ihn bzw. durch seine Nachkommenschaft ein Segen ausgehen würde für die ganze Welt. Und dass Abraham zu einer großen Nation wird, nicht nur eine große Nation, sondern zu dem auserwählten Volk Israel, aus dem einmal der Messias hervorkommen sollte, der Retter der Welt. In 1. Mose 12, Vers 6 lesen wir, wie Abraham ins Land Kanaan gekommen, zu dem ersten namentlich genannten Ort gelangt. Und Abraham durchzog das Land bis zu dem Ort Sichem, bis zur Terebinte Mores. Und die Kanaaniter waren damals im Land. Und der Herr erschien dem Abraham und sprach: Deinem Samen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Wir halten fest, die erste geografische Erwähnung einer Ortschaft im verheißenen Land ist Sichem. Und wie man hier auf der Karte sieht, das befindet sich im nördlichen sogenannten besetzten Westjordanland. Also an einem heute politisch sehr brisanten Ort. Aber noch mehr, in diesem Text wird gesagt, dass Gott dort Abraham erschienen ist und ihm versprochen hat, sein Same, das heißt seine Nachkommenschaft, mit anderen Worten das Volk Israel, wird dieses Land bekommen. Und was auffällt, das wurde also nicht irgendwo gesagt, sagen wir an dem Ort des heutigen Haifa, das wäre politisch weniger brisant, oder in Tel Aviv, nein, in Sichem, im sogenannten besetzten Westjordanland, macht Gott diese Landzusage. Und noch mehr, wir haben gelesen, Abraham baut als Dank einen Altar dort in Sichem, um Gott für diese Verheißung zu danken, denn er glaubte, dass Gott das auch so ausführen würde. Nach biblischer strenger Chronologie war das im Jahr 2036 vor Christus. Nun, hier sehen wir etwas von den Ruinen der alttestamentlichen Stadt Sichem. Die befindet sich heute innerhalb der modernen Stadt Nablus und seiner Vororte. Jetzt merken wir langsam, wie brisant das ist, denn Nablus ist eine der größten Palästinenserstädte im sogenannten besetzten Westjordanland. Und nun, diese Ruinen von Sichem, die wurden im 20. Jahrhundert ausgegraben. Ganz besonders verdient hat sich Ernst Sellin gemacht, der 1913 ausgiebig hier gegraben hat, also gerade vor dem Ersten Weltkrieg. Dann wurde er unterbrochen und in den 20er Jahren hat er weitergearbeitet hier in Sichem. Und später hat er sein ganzes Material schriftlich ausführlich beschrieben, aber das ganze Material ist im Zweiten Weltkrieg zerstört worden. Ernst Sellin war ein deutscher Archäologe. Aber später haben andere weitergefahren und sie haben die Arbeiten von Ernst Sellin weitergeführt. Hier sind wir jetzt unten bei den Ausgrabungen. Also hier zuerst von oben. Dieses Bild habe ich vom Berg Garizim oben mit Zoom aufgenommen. Jetzt gehen wir in die Ausgrabungen hinein. Und man sieht hier diesen Ort, diese Quadratmeter, wo eben die Terebinte von More war. Also wir wissen ganz genau, wo Abraham diese Landzusage bekommen hatte und wo er den Altar gebaut hat. Denn im Nachhinein wurde hier eine Art Heiligtum gebaut. Diese Mauer, die sogenannte Mauer 900, wie Sellin sie genannt hat, ist eine mächtige, kann man sagen, Heiligtummauer, die diesen Bezirk von Abraham abgegrenzt hatte. Hier noch eine andere Sicht. Nochmals, das ist die Mauer 900 und in diesem heiligen Bereich drin war der Altar von Abraham. Das sind Überreste aus der mittleren Bronze 2a, also aus der Zeit zwischen 2000 und 1750 vor Christus. Diese Tempelanlage wurde gebaut, nachdem Abraham hier den Altar errichtet hatte. Nun sehen wir also, Sichem, das biblische Sichem, entspricht heute Nablus und seinen Vororten. Das ist diese große Stadt zwischen dem Berg Garizim und dem Ebal. Das ist im Altertum schon eine wichtige Passstraße gewesen, die da zwischen diesen beiden Bergen hindurchging. Heute leben hier etwa 146.000 Palästinenser. Im gesamten Distrikt Nablus mehr als 200.000. Aber im Distrikt Nablus gibt es auch 14 israelische Siedlungen. Und nach dem Willen der UNO, der Weltgemeinschaft, darf es keine Siedlungen geben von Juden im Westjordanland. Das sei gegen internationales Recht. Nun, in der Folge der Oslo-Verträge 1996 wurde ja das Westjordanland aufgeteilt in drei verschiedene Zonen. Zone A, B und C. Die Zone A, das sind die Gebiete, die Israel ganz in palästinensische Autonomie, Selbstverwaltung abgegeben hatte. Und nun, Nablus, das ist Zone A. Und da muss man sehr gut aufpassen, wenn man da hingeht mit dem Auto durchs Westjordanland fährt. Da gibt es zum Beispiel die Straße Nummer 60 von Jerusalem nach Shiloh und dann nach Sichem hinauf. Das geht. Die ist heute durch die Armee gesichert. Aber sobald man davon abweicht und dann in die einzelnen Dörfer hineingeht, trifft man ständig an der Straße, bevor man ins Dorf hineinkommt, eine solche rote Tafel. die klar sagt, this road leads to area A. Diese Straße führt zur Zone A. Under the Palestinian Authority, unter palästinensischer Selbstverwaltung. The entrance for Israeli citizens is forbidden. Es ist verboten für israelische Bürger hier hineinzugehen. Dangerous to your lives and is against the Israeli law. Es gefährdet ihr Leben und es ist gegen israelisches Gesetz. Also diese Orte sind judenrein, um einen Ausdruck der Nazis zu verwenden. Ja, davon hört man in den Medien nie etwas, nicht wahr? Sondern es wird immer gesagt, Israel macht Apartheidspolitik und so weiter. Ach wo? In den arabischen Dörfern in Kern-Israel, da stehen keine solchen Tafeln. Und Araber dürfen in alle jüdischen Dörfer hineingehen. Da gibt es keine roten Tafeln, die Araber warnen, dass sie da wahrscheinlich nicht mehr lebend rauskommen. Aber so ist das hier. Und darum versteht man auch, warum ich in den vergangenen Jahren diese Gebiete gemieden habe, wie die Katze den heißen Brei. Aber nun war es für mich doch wichtig, dass ich nach Lablus kam. Und so habe ich im vergangenen April zusammen mit meiner Frau einen Palästinenser als Führer genommen aus Bethlehem und bin mit palästinensischer Nummer durch all die Gebiete hindurch. Aber so ganz ohne war es nicht, denn ich werde ja in Israel wiederholt gefragt, sind Sie Rabbiner? Und eben, wenn man in diese Zone hineingeht, da fragen die Leute nicht. Zuerst zeigen Sie mal den Schweizer Pass. Nun, hier sieht man noch den Eingang zu den Ausgrabungen von dem alten Sichem. Das ist Tell Balata. Tell heißt ein Zivilisationsschutthügel auf Arabisch und auch auf Hebräisch. Tell Balata. Aber sieht man, was da steht? State of Palestine. Hier sieht man es ein bisschen besser. Ja? State of Palestine. Staat Palästina. Obwohl völkerrechtlich ist das heute noch eine gar nicht klare Sache, ob es überhaupt einen Staat Palästina gibt. Aber das steht hier an dem Ort, wo Gott gesagt hat, deiner Nachkommenschaft werde ich dieses Land geben. Und noch mehr. Aus Galater 3, Vers 17 erfahren wir, dass das, was hier in Sichem geschehen ist, in 1. Mose 12, das war ein Bundesschluss. Gott hat mit Abraham einen Bund geschlossen. Denn es wird in Galater 3, Vers 17 gesagt, dass 430 Jahre später Gott mit Israel den Bund am Sinai geschlossen hat. Und dieser später geschlossene Bund habe den ersten Bund mit Abraham nicht ungültig gemacht. Und tatsächlich, wenn man chronologisch durchrechnet in der Bibel, 430 Jahre später, das ist 1606, das ist genau das Jahr des Auszugs aus Ägypten und des Bundesschlusses am Sinai. Also da in Sichem hat Gott den Bund geschlossen mit Abraham. Und dieser Bund wurde immer wieder bestätigt. Das sagt Galater 3, Vers 17. Einen bestätigten Bund. Und wir sehen hier in 1. Mose 12, Vers 6 wurde der Bund an Abraham, mit Abraham gemacht. Dann in Kapitel 13, 14 bis 18 wurde er Abraham gegenüber nochmals bestätigt. Auch in Kapitel 15, ebenso in Kapitel 17, da wird noch die Beschneidung hinzugefügt. Und Kapitel 22, 16 bis 18, das war bei der Opferung Isaaks. Und da wird dann verheißen, dass eben alle Völker durch den Nachkommen Abrahams, gemeint ist der Messias, einmal gesegnet werden sollen. Dann in Kapitel 26, 3 bis 5 und 24, da finden wir die Bestätigung dieses Bundes gegenüber Isaak. Denn dieser Bund wurde nicht mit Ismael, einem weiteren Sohn von Abraham, geschlossen, sondern ausdrücklich nur mit der Linie von Ismael. Das wird auch in 1. Mose 17 schon deutlich gesagt. Mit Isaak, ja? Und Ismael ist ausgeschlossen. Darum in Kapitel 26 wird dieser Bund nochmals ausdrücklich Isaak gegenüber bestätigt. Und Kapitel 28, 13 und folgende, 35, 9 und folgende, da wird der Bund gegenüber Jakob bestätigt. Die Erzväter waren Abraham, Isaak, Jakob. Jakob hatte 12 Söhne, die Väter der 12 Stämme, späteren Stämme Israels. Und nun Inhalte, wichtige, grundlegende Inhalte dieses Bundes. Der Messias wird von Abraham, Isaak und Jakob abstammen. Er wird aus dem Volk Israel hervorkommen und ein Segen werden für die ganze Welt. Es steht nicht für alle Menschen, aber es steht doch für alle Geschlechter, 1. Mose 12, Vers 3, oder man kann auch übersetzen, für alle Stämme. Und tatsächlich sagt das Neue Testament, dass einmal Menschen aus allen Nationen, allen Völkern und aus allen Stämmen und Sprachen gerettet werden. Nirgends sagt die Bibel, dass alle Menschen gerettet werden. Denn nur die Menschen, die sich bekehren, ihre persönliche Schuld Gott im Gebet bekennen, bereuen und das Opfer von Jesus Christus in Anspruch nehmen, nur die können gerettet werden. Und so sagt Johannes 3, Vers 16, dass Gott die Welt geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat. Aber dann wird hinzugefügt, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Also es gibt keine automatische Errettung der Welt. Der einzelne Mensch muss sich bekehren und an den Sohn Gottes glauben. Und darum sagt die Bibel, der Messias wird ein Segen sein für alle Stämme der Welt. Es gibt etwa 200 Nationen, aber es gibt etwa 10.000 Völker und es gibt noch mehr Stämme. Aber aus allen Stämmen und Sprachen werden Menschen gerettet. Und heute zählen wir etwa 6.800 verschiedene Sprachen ohne Dialekte. Manchmal haben nur ganz kleine Minderheitsgruppen eine eigene Sprache. Aber eben, weiter ist festzuhalten, dieser Bund mit Abraham war ein einseitiger Bund. Ich erkläre das gleich noch im Detail. Es war ein ewiger Bund nach 1. Mose 17, Vers 8. Er ist zeitlich nicht begrenzt und das bestätigt auch das Neue Testament. Die Landverheißung beinhaltet das ganze Land Kanaan nach 1. Mose 17, Vers 8. Also auch das Westjordanland. Das ganze Land Kanaan und noch mehr, 1. Mose 15, 18 sagt, vom Nil bis zum Euphrat. Jetzt schauen wir uns an. Es war ein einseitiger Bund. Und zwar in Kapitel 15 wird dieser Bund aus Kapitel 12 bestätigt. Und Gott sagt Abraham, er solle eine junge Kuh nehmen, eine Ziege, ein Schaf und eine Taube. Und er solle diese Tiere schlachten und in zwei gleiche Hälften zerschneiden. Sie auf den Boden legen und zwar so, dass immer zwei entsprechende Stücke einander gegenüber liegen. Dazwischen eine Straße. Wer die Kultur des Alten Orients kennt, weiß, ja, das ist das übliche Ritual für einen Bundesschluss, wie das im Nahen Osten im 2. Jahrtausend vor Christus sehr verbreitet war. Zum Beispiel ein König schließt einen Bund mit einem Vasall, mit einem Unterkönig oder Unterfürst. Und das geht so, sie schlachten Tiere und bilden so eine Bundesstraße, also nicht eine Autobahn, sondern wirklich eine Bundesstraße. Man verliest die Abmachung laut und dann müssen beide Parteien zwischen den Opferstücken hindurchgehen. Hier sieht man übrigens, wie Abraham die Geier, die diese Opferstücke fressen wollten, vertrieben hat. Ja, und jetzt im Fall von Abraham war das anders. Da gehen nicht beide Parteien durch, wie das üblich war. Und damit haben die Parteien gesagt, wenn wir uns nicht an die Abmachung halten, soll dasselbe mit uns geschehen wie mit diesen Tieren. Also das ist eine sehr deutliche Aussage. Aber 1. Mose 15 sagt, dass Abraham in einen tiefen Schlaf verfiel. Hebräisch Tardema, das ist das gleiche Wort wie in 1. Mose 2, als Gott Adam in einen Narkoseschlaf versenkte, um eine Rippe heraus operieren zu können. Schmerzlos. Und wieder zu verschließen. Also, Abraham fällt in einen Tiefschlaf und dann heißt es, dass eine Feuerflamme zwischen den Opferstücken hindurchging. Und dann wird gesagt, damals an jenem Tag hat der Herr mit Abraham den Bund geschlossen. Das heißt also, nur eine Partei übernimmt alle Verantwortung, dass die Zusagen in diesem Bund auch in Erfüllung gehen. Mit anderen Worten, die Erfüllung ist nicht abhängig von Abraham und seinen Nachkommen, von ihrem Verhalten. Gott übernimmt alle Garantien. Hier auf der Karte sehen wir den Nil und da den Euphrat. Also das ganze Land im Zwischenbereich wurde Abraham und seinen Nachkommen zugesagt. Da ist also auch die Sinai-Halbinsel mit dabei, auch der Gazastreifen, das Westjordanland, die Golanhöhen, aber noch mehr, noch mehr. Auch von libanesischen und syrischen und jordanischen Gebieten. Nun wird deutlich, die UNO und die Bibel, das geht nicht zusammen. Das ist ein Konflikt, das ist inkompatibel. Denn die UNO sagt, die Juden haben sowieso im Westjordanland jedenfalls gar nichts zu suchen. Aber wir dürfen nicht vergessen, es gab einmal die Balfour-Erklärung. 1917 von der englischen Regierung herausgegeben, war das ein Versprechen an die Juden während des Ersten Weltkrieges, dass England sich einsetzen würde, um in Palästina eine nationale jüdische Heimstätte zu schaffen. Die Juden hatten seit fast 2000 Jahren keinen Staat mehr, waren zerstreut unter allen Völkern, ohne Heimat. Und nun im Ersten Weltkrieg hatte England zusammen mit Frankreich das Osmanische Reich der Türken, das den ganzen Nahen Osten beherrschte, besiegt. Und am Ende des Krieges wurde das Osmanische Reich aufgelöst. Und also noch während des Krieges kam diese Erklärung an die Juden heraus. Ich lese ganz kurz daraus: His Majesty's Government. You with favor the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people and will use their best endeavors to facilitate the achievement of this object. Die königliche Regierung betrachtet es mit Wohlwollen, dass in Palästina eine nationale jüdische Heimstätte errichtet werde und wird sich nach Möglichkeiten dafür einsetzen, damit dass dieses Ziel auch erreicht werden kann. Nun, das war natürlich keine völkerrechtlich verbindliche Erklärung, die Balfour-Erklärung an sich. Aber nach dem Ersten Weltkrieg wurde ja der Völkerbund gegründet. Das ist der Vorgänger der UNO. Der Völkerbund sollte verhindern, dass je wieder ein Weltkrieg geschehen würde. Das war ja der Erste Weltkrieg in der ganzen Menschheitsgeschichte, bei dem alle 5 Kontinente betroffen waren. Aber das soll nie mehr geschehen, sagt der Mann und gründete den Völkerbund. Der Völkerbund übernahm die Balfour-Erklärung und machte daraus internationales Recht. Der Völkerbund übertrug England das Mandat, den Auftrag für Palästina. England sollte dafür sorgen, dass aus Palästina eine gute Zukunft gemacht wird. Nun muss man wissen, das Palästina-Mandat, Palästina umfasste dieses Gebiet. Das heißt, das ganze heutige Land Israel, inklusive Gazastreifen und Westjordanland und das ganze heutige Jordanien, alle Menschen in diesem Gebiet hießen Palästinenser. Ob das Juden waren oder Araber. Es gab nicht den Begriff eines palästinensischen Volkes der Araber. Das gab es nicht. Palästinenser waren einfach Bewohner von Palästina, ob sie Juden waren oder Araber. Alle bekamen in diesem Gebiet eine Identitätskarte von den Engländern und darin stand Palästinien. Bei allen Juden stand Palästinien. Also hat man das gewusst, dass alle Juden damals im Land waren Palästinenser. Genauso wie die Araber. Aber dann haben sich die Engländer gesagt nach dem Krieg, wir wollen aber nicht nur für die Juden eine nationale Heimstätte schaffen in Palästina, sondern auch für die arabischen Palästinenser. Und so wurde 1921 alles östlich vom Jordan abgeschnitten. Und das wurde den Arabern, den palästinensischen Arabern übergeben. 77% von Palästina. Zuerst nannte man das Transjordanien und 1946 wurde es unabhängig und dann entstand der unabhängige Staat Jordanien. Als der große ostpalästinensische Staat. Also seither gibt es einen Palästinenserstaat. Und man muss nicht meinen, die Araber hier seien andere Araber als auf der anderen Seite. Das waren alles Palästinenser. Ja? Und jetzt haben die Palästinenser einen Staat mit 77% von Palästina. Das ist ja nicht schlecht. Könnte man eigentlich zufrieden sein. Ja. Aber dann blieb noch der Rest. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Völkerbund aufgelöst. Der war ja nicht in der Lage, einen weiteren Weltkrieg zu verhindern. So musste eine bessere Organisation her. So wurde die UNO gegründet. Und eine der ersten Sitzungen der UNO war die November-Sitzung 1947. Da hat die Mehrheit der Mitglieder dafür gestimmt, doch, die Juden sollen auch einen Staat gründen können in Palästina. Aber diese Abstimmung war so vorgestellt als zweiter Teilungsplan von Palästina. Denn die verbliebenen 23%, die sollten nicht die Juden bekommen, sondern nur 12,6%. Das heißt also hier im Norden diese dunklen Gebiete, diese zwei Landstreifen, und dann südlich von Beersheba den größten Teil der Negev-Wüste. Ja, und aus dem Rest wollte man später einen zweiten Palästinenserstaat der Araber gründen. Die Juden haben wohl oder übel akzeptiert, lieber das als gar nichts. Die islamische Welt hat getobt. Nein, es darf keinen Judenstaat geben. Es kommt nicht darauf an, wie viele Quadratmeter, gar keinen Quadratmeter. Denn das islamische Gesetz, formuliert von Al-Mawardi im 12. Jahrhundert, auf der Grundlage des Korans, besagt, ein Gebiet, das einmal durch das islamische Gesetz, die Scharia, regiert worden war, darf nie mehr durch Nicht-Muslime regiert werden. Juden und Christen könnten Untertanen sein in einem arabischen Gebiet, aber niemals dürften sie das selber beherrschen. Und so wurde also entschieden, schließlich sollen 87,4% die Palästinenser, und jetzt meine ich mit Palästinenser die arabischen Palästinenser, kriegen und 12,6% die Juden. Der Staat wurde gegründet 14. Mai 1948. Die Mehrheit hatte für den Teilungsplan gestimmt unter dem Eindruck der Vernichtung von 6 Millionen Juden, kurz davor im Zweiten Weltkrieg. Aber die islamische Welt hat total abgelehnt und darum kam es in der Nacht vom 14. auf den 15. Mai 1948 zum sogenannten Unabhängigkeitskrieg. Jordanien, Irak, Syrien, Libanon, Ägypten mit Kontingenten aus Saudi-Arabien und Jemen zusammen mit einer palästinensischen Armee, hochgerüstet mit schweren Waffen, eröffneten den Vernichtungskrieg gegen Israel. Am Anfang hatte Israel kaum schwere Waffen. Aber nach einem Jahr überlebte Israel und ging mit Landgewinn als Sieger aus diesem Krieg hervor. Gegen fast 10 Armeen. Es ist unglaublich. Juli 1949, die UNO drückt einen Waffenstillstand durch. Aber der Krieg hatte auch negative Folgen für die Juden, denn das Westjordanland, dieses Gebiet, wurde judenrein gemacht. Es gelang den Arabern, die Juden dort zu töten oder zu vertreiben. Und so wurde das Westjordanland judenrein. Obwohl in den vergangenen Jahrhunderten, oder man möchte sagen zurück in den vergangenen 2000 Jahren, Juden dort gelebt haben. Auch im Westjordanland, in Hebron, in Ostjerusalem. Jordanien annektierte dieses Gebiet 1950 zusammen mit Ostjerusalem und dem Tempelberg. Und der Tempelberg wurde durch eine Mauer abgetrennt vom übrigen Jerusalem. Ostjerusalem mit dem Tempelberg abgetrennt. Ja, und diese Annexion von Jordanien, Annexion bedeutet nicht nur, das Gebiet ist jetzt kriegerisch besetzt, sondern das bedeutet, dieses Gebiet gehört jetzt uns als Staat. Das wurde international nicht anerkannt. Aber die arabischen Palästinenser in diesem Gebiet, die kriegten einen jordanischen Pass. Also die Palästinenser im Westjordanland, die haben einen jordanischen Pass. Aber Jahre später hat dann schließlich Jordanien gesagt, wir verzichten auf die Annexion, wir geben das den arabischen Palästinensern dort. Die können da einen Staat gründen. Nun, die Araber hatten verloren. Aber sie sagten sich, wir rüsten uns auf mit Hilfe der Sowjetunion, mit modernen Waffen. Und wenn es dann soweit ist, dass wir dazu fähig sind, werden wir Israel vernichten und die Juden ins Meer treiben. Und so kam es zum Sechstagekrieg, 5. bis 10. Juni 1967. Das war der zweite Versuch der Totalvernichtung Israels. Sie haben genau das gesagt, was in Psalm 83, Vers 4 prophetisch steht. Sie sprechen, kommt und lasst uns sie vertilgen, dass sie keine Nation mehr seien, dass nicht mehr gedacht werde des Namens Israel. Nach 6 Tagen waren alle arabischen Armeen besiegt. An allen 3 Frontabschnitten war Ruhe. Und die Folgen waren diese. Israel eroberte in diesen 6 Tagen die gesamte Sinai-Halbinsel, die zu Ägypten gehörte. Aber auch der Gazastreifen wurde erobert. Dieser Landstreifen, den Ägypten bis dahin als Ägypten betrachtete. Das war zwar nicht international anerkannt, darum habe ich das hier in Anführungs- und Schlussstrichen gesetzt. Im Gegensatz zur Sinai-Halbinsel, nicht wahr? Und dann hat Israel das gesamte Westjordanland erobert und das Jordanien abgeknüpft. Aber in Anführungs- und Schlussstrichen, denn diese Annexion von Jordanien wurde ja völkerrechtlich nie anerkannt. Und weiter wurden auch die Golanhöhen Syrien weggenommen. Und so war fertig, dass die ständig in der Zeit vor dem Sechstagekrieg mit schweren Waffen von den Golanhöhen auf die Kibbutz-Bewohner da unten schießen konnten. Jetzt war Ruhe. Also, der Sinn dieser Landeroberungen war der, Sinai-Halbinsel und Gazastreifen, das war ein Schutz gegen die Gefahr Ägypten. Die Golanhöhen, das war ein Schutz gegen die Gefahr Syrien. Und heute gegen die Gefahr IS. Ja? Und das Westjordanland, das sollte ein Schutz sein gegen Jordanien. Ja, das war jetzt so ein kleiner Exkurs, um eben die Bedeutung von Sichem im Westjordanland auf dem Hintergrund der heutigen weltpolitischen Situation besser verstehen zu können. Aber wir waren ja da stehen geblieben, bei dem Bund Gottes mit Abraham, der eindeutig ein einseitiger Bund war. Gott hat alle Verantwortung auf sich genommen. Die Feuerflamme, die Schechina, ging zwischen den Opferstücken hindurch, während Abraham schlief. Die Nachkommen von Jakob gingen wegen einer großen Hungersnot im Nahen Osten als Großfamilie nach Ägypten hinab und durften sich dort im östlichen Nildelta, in diesem fruchtbaren Gebiet, ansiedeln. Die Ägypter waren ganz großzügig und hatten ihnen Asyl gewährt. In 215 Jahren wird aus der Großfamilie ein Volk. Das entspricht einem Bevölkerungswachstum, wie man das kennt aus dem 20. Jahrhundert. In zum Beispiel gewissen Zeiten in Brasilien oder in jüngster Zeit in Afghanistan und so weiter. Und die Bibel sagt tatsächlich in 2. Mose 1, dass die Israeliten sehr, sehr fruchtbar waren und sich sehr vermehrten. Und so wurde in Ägypten Israel ein Volk. Aber ein späterer Pharao war nicht mehr so großzügig wie der Pharao zur Zeit von Josef. Und der sah in den Israeliten eine militärische Gefahr und versklavte die Israeliten. Sie mussten Pithom und Ramses Stadt bauen. Aber in dieser Zeit wurde Moses geboren. Und es kamen die 10 Plagen über Ägypten, die brachten das Reich zum Zusammenbruch. Und so durfte Israel im Jahr 1606 vor Christus aus Ägypten ausziehen. Aus Pithom und Ramses Stadt durch das Rote Meer oder auch Schilfmeer genannt, in die Sinai-Wüste. Und das war nun ein ganz wichtiger Moment. Am Sinai, auf dem Weg ins verheißene Land, da schloss Gott mit dem Volk einen Bund. Aber dieser Bund war zweiseitig. Gott gab die 10 Gebote als Zusammenfassung all der Hunderten von Geboten, die man in den 5 Büchern Mose nachlesen kann. Und zwar genau ab 2. Mose 19 und folgende. Hunderte von Geboten, die das ganze Alltagsleben regelten und auch die Beziehung des Menschen, des Volkes zu Gott. 3-mal hat Israel sich lautstark verpflichtet mit den Worten: Alles, was der Herr gebietet, wollen wir tun. Das kann man nachlesen in 2. Mose 19, 8, 24, 3 und 7. Als Zeichen des Bundes bekam Mose 2 steinerne Tafeln mit den 10 Geboten. Man muss sich das nicht so vorstellen, 5 Gebote auf einer Tafel und 5 auf der anderen, sondern 10 Gebote auf einer Tafel, 10 Gebote auf der anderen Tafel. Es war ja ein zweiseitiger Bund. Das ist wie heute. Wenn wir einen Vertrag abschließen, dann braucht es doch 2 Exemplare. Die Abmachungen in 2 Exemplaren. Und so wurden diese 2 Exemplare, diese 2 Tafeln, in die Bundeslade hineingelegt. Eben die Bundeslade. Als Symbol dieses zweiseitigen Bundes mit Gott. In dieser Zeit wurde der transportable Tempel, die Stiftshütte, gebaut. Im Allerheiligsten war die Bundeslade und in der Bundeslade das Zeichen des Bundes, der eben 430 Jahre nach dem Bund mit Abraham geschlossen worden war. Aber nochmals erinnern wir uns, Galater 3, Vers 17 sagt, dass dieser Bund, der 430 Jahre später geschlossen wurde am Sinai, der hat nicht den früheren Bund mit Abraham, den einseitigen Bund, aufgehoben. Jetzt gehen also diese beiden Bündnisse parallel weiter. Das ist sehr wichtig. Während 40 Jahren Wüstenwanderung im Sinai lernte Israel als Volk sich selber kennen. Es war eine Zeit des Ungehorsams, der häufigen Rebellionen gegen Gott. Da wurde deutlich, dass eigentlich gar niemand fähig ist, das Gesetz wirklich einzuhalten. Das Gesetz erwies sich als ein Spiegel, das dem Menschen zeigt: Ihr seid Sünder. Ihr seid gar nicht fähig, Gottes Gebote zu erfüllen. Und beachtet mal, immer wenn Gott sagt, du sollst, dann macht sich in uns ein Trieb spürbar: Genau, das will ich nicht. Und wenn Gott sagt, du sollst, dann kommt der Trieb: Genau, das will ich nicht. Woher kommt das? Die Tora, das Gesetz, ist ein Spiegel, der beweist, dass wir eine sündige Natur haben. Und wie die Bibel sagt in Römer 5, Vers 12 und folgende, von Adam geerbt. Und die Bibel beweist, dass wir Sünder sind, denn wir tun wirklich genau das Gegenteil von dem, was diese Gebote sagen. Am Ende der Wüstenwanderung, Als Israel in Moab ankam, das ist das Gebiet des heutigen Jordanien, auf der anderen Seite des Jordans, gerade direkt gegenüber von Jericho, nahe beim Toten Meer. Dort in den Gefilden von Moab hielt Mose seine 8 Abschiedsreden, und die sind alle aufgeschrieben im 5. Buch Mose in der Bibel. In 5. Mose hat Mose nochmal erklärt, wie man nun diese Gebote vom Sinai auf die neue Situation des Landes anwenden muss. Und da hat Mose gesagt, in Kapitel 11 und auch in Kapitel 27, dass wenn die Israeliten dann über den Jordan hinübergehen, dann müssen sie in das Gebiet von dem Berg Ebal und dem Berg Garizim gehen. Auf dem Berg Garizim, da müssen sie Israel segnen, wenn Israel sich an das Gesetz hält. Dann soll dieser Segen über sie kommen. Und auf dem Berg Ebal, da sollen sie Israel verfluchen. Das heißt, den Fluch aussprechen, der über Israel kommt, falls sie die Gebote nicht einhalten. Und in 5. Mose 28, Vers 64, da finden wir einen der Flüche der Tora. Und der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen. Von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Was wird hier angekündigt? Hier wird gesagt, wenn Israel sich nicht an den Bund vom Sinai hält, dann wird Israel das Land, das verheißene Land, verlieren. Und weltweit als heimatloses Volk zerstreut werden. Das Ende der Erde, wo ist das? Ganz einfach. Das sind die Teile des Festlandes, die am weitesten entfernt sind von Israel. Also Tierra del Fuego zum Beispiel in Südamerika. Und tatsächlich, die Juden sind ja ab dem Jahr 70 nach Christus weltweit zerstreut worden. Von Chile, Argentinien bis nach China, Thailand, Philippinen und von Kanada, USA bis nach Australien, Neuseeland, von Norwegen, Schweden, Finnland bis nach Südafrika. Es ist wirklich so gekommen. Das hat also Mose angekündigt. Aber nun müssen wir doch wissen, Galater 3, Vers 17 macht klar, aber dieser Bund vom Sinai, der hat den einseitigen Bund von Abraham nicht aufgehoben. Das muss uns immer im Gedächtnis bleiben. Mose starb und wurde begraben, noch auf der anderen Seite des Jordans. Und dann ging Josua als neuer Volksführer mit dem Volk über den Jordan. Die erste Festung, die sich Israel entgegenstellte, das war Jericho. Und wir kennen die Geschichte aus Josua 6. Die Mauern, die runtergefallen sind zu einer Rampe, so dass die Israeliten rundherum hinaufsteigen und die Stadt erobern und verbrennen konnten. Und hier, nach strenger biblischer Chronologie, war das 1566. Da begannen die Eroberungen unter Josua bis 1560 vor Christus. Und hier sehen wir die Mauern von Jericho, die in der säkularen Archäologie datiert werden auf circa 1550, 1560 vor Christus. Das ist also hier der untere Teil der Mauer. Und daneben sehen wir die riesige Tonziegelmauer, die da oben stand auf den Steinen, die nach außen runtergefallen war. Hier sieht man das noch von der Seite her. Die untere Mauer und da die runtergefallenen Tonziegeln, die eine vielleicht etwa 6 Meter hohe Mauer umfassten. Hier das Gleiche. Da die Ziegel, hier die freigelegte Mauer. Also interessant, wie die säkulare Archäologie und ihre Datierung im 2. Jahrtausend vor Christus wunderbar mit der strengen, strikten Chronologie zusammentreffen. Nun, die Bibel beschreibt uns in Josua 6 und 7, wie Jericho erobert wurde und die nächste Stadt war Ai, bereits im Gebirgsland des Westjordanlandes. Übrigens, auch Jericho gehört zum Westjordanland. Ja? Und dann, in dieser Zeit ging das gesamte Volk Israel nach Norden hinauf, über das ganze Gebiet des Westjordanlandes hinweg, nach Norden zum Garizim und zum Ebal. Jetzt sieht man hier auf dem Bild sehr schön, das ist der Berg Ebal und da der Garizim. Dazwischen lag Sichem, heute Nablus. Das ist übrigens ein Ort mit fantastischen akustischen Eigenschaften. Also das ist wie ein Theater. Ja? Und Mose hatte schon gesagt in 5. Mose 11 und 27, die Israeliten mussten da in der Talmitte die Bundeslade aufstellen. Natürlich bedeckt mit dem blauen Tuch aus blauem Purpur. Niemand durfte die Bundeslade sehen, wenn sie nicht im Allerheiligsten war. Und daneben standen die Priester und neben ihnen 6 Stämme. Und auf der anderen Seite 6 Stämme entlang dem Gebirge und dann die Abhänge hinauf. Und dann mussten die einen 6 Stämme auf dem Garizim Israel segnen. Israel wird gesegnet von Gott, wenn das Volk auf die Bibel hört und die Gebote einhält. Aber auf der anderen Seite, auf dem Ebal, mussten die 6 Stämme Israel verfluchen, falls sie sich nicht daran halten würden. Nun, was auffällt, der Ebal ist 940 Meter hoch, der Garizim 881. Sieht man das? Dass der Berg höher ist. Der Berg des Fluches ist höher. Und tatsächlich, wenn man zum Beispiel das besondere Kapitel 28 im 5. Buch Mose anschaut, 14 Verse 1 bis 14 behandeln den Segen. Und dann Verse 15 bis 68 behandeln den Fluch. Merkt man das Verhältnis? Es entspricht genau der Tatsache, dass der Berg Ebal höher ist. Aber Israel hat diesen Bund angenommen und auch da nochmal sich darunter gestellt. Und jetzt muss ich sagen, im 5. Buch Mose, da haben wir ganz zentral eines der ganz wichtigsten Gebote. Und das war die Ankündigung, dass der Messias kommen würde als der große Prophet. 5. Mose 18, Vers 15. Einen Propheten aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern gleich mir, sagt Mose, wird der Herr, dein Gott, dir erwecken. Auf ihn sollt ihr hören. Mose war ein Prophet. Er gab die ersten Bücher der Bibel. Mose war ein Priester. Er durfte jeden Tag ins Allerheiligste hineingehen. Der Hohepriester Aaron nur einmal im Jahr mit Opfern. Mose durfte ständig hineingehen. Und drittens war Mose als alleiniger Oberführer Israels eine Art König. Also der Messias sollte ein Prophet sein wie Mose, nämlich König, Priester und Prophet in einer Person. Und dann steht weiter in Vers 18, einen Propheten gleich dir will ich ihnen aus der Mitte ihrer Brüder erwecken, sagt Gott. Und ich will meine Worte in seinen Mund legen und er wird zu ihnen reden, alles, was ich ihm gebieten werde. Und es wird geschehen, der Mann, der nicht hört auf meine Worte, die er in meinem Namen reden wird, von dem werde ich es fordern. Also Israel wurde gewarnt, wenn der Messias kommt, ihr müsst alle auf den Messias hören. Und wenn ihr nicht hört, dann wird Gott es fordern, indem er Fluch über Israel bringt. Ja, noch ganz kurz in 5. Mose 27, Vers 26, da wird noch erwähnt, wie die Leviten dann 12 spezielle Flüche noch aussprechen mussten. Und das ganze Volk, also alle 12 Stämme, mussten dann Amen sagen, ganz laut. Männer und Frauen, alle. 5. Mose 27, Vers 26, verflucht sei, wer nicht aufrecht hält die Worte dieses Gesetzes, sie zu tun Und das ganze Volk sage Amen. So sei es. Ja? Und nun hat also Israel diesen Fluch mit Amen anerkannt. Aber was bedeutet das? Wer einmal ein Gebot bricht, der Torah, der steht automatisch unter dem Fluch. Und so sehen wir, das Gesetz, die Torah, brachte automatisch jeden, der unter diesem Bund stand, unter den Fluch Gottes. Was kann man da denn noch zu hoffen haben? Das werde ich gleich nach der Pause erklären. Wir sind vor der Pause stehen geblieben bei diesem Dilemma des Bundes vom Sinai. Jeder, der sich unter diesen Bund stellt, kommt automatisch unter den Fluch Gottes. Das wird auch in Galater 3 ganz eindrücklich vorgestellt. Nun, die Frage, gibt es einen Ausweg aus diesem Dilemma? Und das Schöne ist, in 5. Mose 27, ausgerechnet in dem gleichen Kapitel, das so deutlich macht, dass Israel automatisch unter dem Fluch steht, wird gesagt, wenn ihr ins Land kommt, dann sollt ihr auf dem Berg Ebal einen Altar bauen. Und Josua 8, Vers 30 zeigt die Erfüllung davon. Nach Jericho, nach Ai, ging das Volk nach Norden, hat das durchgeführt mit dem Segen und dem Fluch auf Ebal und Garizim. Und der Bibeltext sagt, damals hat Josua auch den Altar einen Altar auf dem Ebal gebaut. Und dieser Altar wurde vor wenigen Jahren entdeckt. Und zwar Adam Zertal, ein israelischer Archäologe, hat in den 1980er Jahren diesen Altar gefunden. Es war ein Atheist, ein Kibbutznik, und das hat wirklich sein Leben revolutioniert. Der hat eine ganz andere Haltung zur Bibel heute. Durch seine eigene archäologische Arbeit. Und da sieht man diesen Altar und fällt einem auf, diese Rampe, keine Stufen, sondern eine Rampe. Genau wie das in 2. Mose 20 vorgeschrieben wird, Israel darf keinen Altar bauen mit Treppen. Im Kontrast zu den kananitischen Tempeln, und da könnte man jetzt zeigen, zum Beispiel in Megiddo gibt es einen runden Altar von den Kananitern mit Stufen empor. Israel darf keine Stufen haben. Denn in 2. Mose 20 wird gesagt, wenn ein Priester hinaufgeht, soll man beim Treppensteigen eben nicht das Fleisch seiner Beine sehen. Und der Grund ist der, das sollte einen Kontrast darstellen zum kananitischen Kult, der war ja immer mit Prostitution verbunden. Und dadurch, dass also beim Kult der Israeliten, beim Gottesdienst der Israeliten, die Priester eben so hinaufgehen sollten, dass auch nicht die geringste Anspielung an diesen abscheulichen Kult der Kananiter entsteht, mussten sie über eine Rampe emporsteigen. Und 2. Mose 20 sagt auch, alles unbehauene Steine. Man darf kein Eisenwerkzeug über diesen Steinen schwingen. Und was man hier hat, sind alles unbehauene natürliche Steine. Die Rabbiner haben später erklärt, Eisen, das wird ja in den Kriegen eingesetzt, um Menschen zu töten. Der Altar aber ist die Quelle des Lebens. Und darum sollen die Altarsteine eben nicht mit Eisen, mit dem Mittel, mit dem so viele Menschen getötet werden, bearbeitet werden. Und was es auch noch hat, ist so eine Rundlauframpe auf einer Erhöhung. Das entspricht auch Altarbeschreibungen in der Bibel. Also macht ganz deutlich, das ist ein israelitischer Altar. Und man hat etwa gegen 3000 Knochen gefunden. Und viel Asche. Aber unter den Knochen keine unreinen Tiere, nur koschere. Vor allem Schafe und Ziegen. Ich war die Philister, die haben Schweine geschlachtet und so weiter. Und so kann man auch eben erkennen, ob das ein kananitischer Altar ist. Aber wenn es entspricht den Reinheitsvorschriften von 3. Mose 11, wird klar, das ist wirklich der Altar von Josua. Und hier haben wir eine kleine Andeutung. Es gibt Hoffnung für die, die unter dem Fluch sind. Und zwar durch das Opfer. Das stellvertretende Opfer. Und in Jesaja 53 wird ja angekündigt, wenn der Messias kommt, wird er wie ein Opfertier zur Schlachtbank geführt werden und er wird sterben, der Gerechte für die Ungerechten, um uns zu Gott zu führen. Er wird unsere Sünden auf sich laden. Das ist der Hinweis. Das Gesetz sollte also die Menschen vorbereiten auf die Notwendigkeit. Es braucht einen Erlöser, der für unsere Sünden stirbt. Und darum ist dieser Altar auf dem Ebal so interessant. Nicht auf dem Garizim, sondern auf dem Ebal, auf dem Berg des Fluches. Das Land wurde nach und nach unter Josua erobert. In Shiloh wurde die Stiftshütte aufgestellt, Josua 18. Übrigens auch inmitten des Westjordanlandes. Und hier sieht man die Mauern, die Stiftshütte umgeben haben in Shiloh. Die sind heute noch zu sehen. Jetzt gehen wir aber weiter nördlich nach Sichem. Und wenn man nachliest in der Fachliteratur, der archäologischen Fachliteratur, dann findet man, dass bei den Ausgrabungen der mittleren Bronze 2b, da findet man ganz massive Zerstörungsspuren von Sichem. Und das entspricht um 1550. Es ist genau die Zeit von Josua. Und da wurde auch dieser kananitische Tempel hier zerstört. Er hat 5 Meter dicke Mauern. Es ist ein richtiger Festungstempel gewesen. Und hier sieht man auch die Festungsmauern von Sichem aus der Zeit von 1650 bis 1550. Und dann kam die Zerstörung. Also das war die Stadt, die Josua erobert hatte. Hier sieht man das Stadttor, das Nordwesttor von Sichem, wurde auch zerstört damals um 1550. Jetzt sieht man hier eine Übersicht. Da sieht man die Überreste der Mauern, die Josua zerstört hat oder überwunden hat. Und hier das Nordwesttor. Und hier sieht man diesen massiven Tempel. Ja? Und da vorne eine Steinaufschüttung mit einem Denkmal da vorne. Und das wurde später so hineingebaut in einen heiligen Bereich. Das ist wieder die Mauer 900. In diesem heiligen Bereich, wo Abraham seinen Altar hatte. Ganz am Schluss seines Lebens versammelte Josua schließlich alle 12 Stämme nach Sichem, zum Landtag in Sichem. Das ist also nicht das Gleiche wie Segen und Fluch verkündigen, das war noch in der Anfangszeit, nicht wahr? Auf Ebal und Garizim. Aber jetzt am Schluss, nach 6 Jahren Eroberung des Landes, versammelt ihr alle Stämme nach Sichem. Und werden wir gleich sehen, dieser Landtag war da. An diesem Landtag sagt Josua nochmals deutlich, ihr müsst euch an das Gesetz Mose halten. Sonst werdet ihr die Konsequenzen tragen müssen. Ihr müsst euch heute entscheiden, welchen Göttern wollt ihr dienen? Den Göttern, denen Abraham und Tara damals in Ur in Chaldea gedient haben, das waren sumerische Götter. Oder wollt ihr den ägyptischen Göttern dienen, denen die Israeliten in Ägypten tatsächlich gedient hatten? Oder wollt ihr den Göttern der Kananiter, der Amoriter in diesem Land dienen? Und dann sagt Josua: Ich aber und mein Haus, wir werden dem Herrn dienen. Und das ganze Volk sagt, das wollen wir genau auch. Und am Schluss dieser Rede, in dem der Bund vom Sinai nochmals hier in Sichem festgemacht wurde, lesen wir in Josua 24, 26. Und Josua schrieb diese Worte in das Buch des Gesetzes. Das Buch des Gesetzes Gottes. Und er nahm einen großen Stein und richtete ihn dort auf, unter der Terebinte, die bei dem Heiligtum des Herrn steht. Und Josua sprach zu dem ganzen Volk: Siehe, Dieser Stein soll Zeuge gegen uns sein, denn er hat alle Worte des Herrn gehört, die er mit uns geredet hat. Und er soll Zeuge gegen euch sein, damit ihr euren Gott nicht verleugnet. Nun wird hier gesagt, dass dieser Stein aufgerichtet wurde unter der Terebinte, die bei dem Heiligtum des Herrn steht. Das heißt also, dieser Stein wurde am gleichen Ort aufgerichtet, wo die Terebinte von More stand, wo Abraham seinen Altar gebaut hatte. Also das macht, diese Stelle macht klar, der Stein gehört an den gleichen Ort, wo der Altar war. Jetzt werde ich aber gleich noch zeigen, dass das wirklich dieser Stein da ist, in Sichem. Aber merken wir schon mal eins, da kommen zwei Bündnisse am gleichen Ort zusammen. Der Altar von Abraham, das ist der einseitige Bund. Man kann auch sagen, der Gnadenbund. Und der Stein von Josua, dort bei der Terebinte, das ist der Stein des Sinai-Bundes, des Bundes der Verantwortung des Menschen, des Bundes des Fluches. Und dieser Stein soll also Zeugnis ablegen gegen Israel. Er soll sagen, seht ihr, wenn ihr das Wort nicht befolgt und wenn ihr den Messias ablehnt, werdet ihr das Land verlieren. Also nochmals, damit man das so in der Übersicht sieht, das ist der heilige Bereich aus der früheren Zeit, wo Abraham bei der Terebinte seinen Altar baute. Und später haben die Kanaaniter eben diesen Festungstempel da hineingebaut. Und Josua hat diesen Festungstempel zerstört und da diesen Stein bei der Terebinte aufgestellt. Aber es wird gleich noch klarer werden. Hier sieht man übrigens gut nochmals den zerstörten Tempel. Und da der Stein auf der Auffüllung oben, innerhalb des alten Heiligtums. Und da heißt es ja, er richtete ihn dort auf, unter der Terebinte, die bei dem Heiligtum des Herrn steht. Also dort muss ein Heiligtum sein. Abraham hatte nur einen Altar gebaut, aber dann wurde ein Heiligtum darum herum gebaut. Und das ist nicht die Stiftshütte, denn die Stiftshütte war in Shiloh. Also dieser Stein muss da in diesem Heiligtumsbereich von Sichem sein. Und das ist hier. Aber es wird noch klarer werden. Josua starb. Und nach einigen Jahren begann die Richterzeit. 14 Jahre nach seinem Tod. Und die Richterzeit von 450 Jahren war eine Zeit des ständigen Abfalls von Gott. Und die Israeliten haben begonnen, die Götter der Kanaaniter zu übernehmen. Und in einer der Geschichten, dieser Abfallgeschichten im Buch der Richter, da lesen wir, ein gewisser Abimelech, ein Sohn von Gideon, wurde ein Rebell. Und er hat alle seine 70 Brüder umbringen lassen. Und zwar hatte das Geld für die Mörder aus dem Tempel des Baal-Brit in Sichem holen lassen. Das ist dieses Tempelgebäude. Das wurde, wie die Spuren zeigen, später nach dieser Zerstörung wieder aufgebaut. Und dieser Tempel des Baal-Brit wird in Richter 9 erwähnt, Vers 4. Und sie gaben ihm 70 Schekel Silber aus dem Hause Baal-Berit. Und Abimelech dingte damit lose und übermütige Männer, und sie folgten ihm nach. Und da wurden die 70 Söhne umgebracht, außer einem Jotam. Der konnte fliehen. Aber jetzt sehen wir dieser Baal-Brit-Tempel, der also in der Richterzeit wieder aufgebaut war. Und der Name heißt Baal, das ist einer der höchsten Götter der Kanaaniter. Und Brit heißt Bund, der Baal des Bundes. Also man hat an dem Ort, wo Gott den Bund mit Abraham geschlossen hatte, wo Josua den Bund Gottes vom Sinai nochmals bestätigt hatte, das hat man in Verbindung gebracht mit dem Gott Baal. Und hat quasi den Bund in Verbindung gebracht mit Baal anstatt dem Herrn. Das ist ganz ähnlich, das kennen wir schon vom goldenen Kalb. Nach dem Auszug aus Ägypten machten die Israeliten das goldene Kalb. Und was haben sie gesagt? Morgen ist ein Fest dem Herrn. Jahwe. Ja, aber das Kalb, das war der Aspis, der Apis-Stierkult aus Ägypten. Aber das haben sie mit dem Herrn in Verbindung gebracht. Sie haben also Apis, eine Erscheinung des Sonnengottes, zusammengebracht mit dem Gott der Bibel. Morgen ist ein Fest dem Herrn. Und übrigens, damals hat er auch die Musik geändert. Das war nicht mehr dieser schöne Gesang nach dem Durchzug durchs Rote Meer, als die Israeliten das Lied der Erlösung gesungen hatten, sondern als Josua das hörte, meinte er, das sei Kriegsmusik. Und Mose sagt, nein, das ist nicht Kriegsmusik, das ist Wechselgesang. Aber was ist das Typische an Kriegsmusik? Dieser stampfende Rhythmus. Jeder Schlag bleibt ganz genau gleich. Damit brachten sie die Leute in Fahrt. Und so hatte die Musik eben damals geändert. Aber eben nur um zu zeigen, wie das geschieht, diese Vermischung von Religionen. Und das ist da auch in der Richterzeit ganz massiv geschehen. Und ich lese noch aus Richter 9, Vers 6. Und alle Bürger von Sichem und das ganze Haus Millo versammelten sich und gingen hin und machten Abimelech zum König bei der Terebinte des Denkmals, die zu Sichem ist. Da sehen wir zwei Eliten aus Sichem. Das sind die Bürger von Sichem und dann die Leute vom Haus Millo. Millo heißt Aufschüttung. Und wir haben in Sichem diese massive Steinaufschüttung beim Baal-Brit-Tempel. Ja? Inmitten des alten Heiligtums da von Sichem. Da war die Elite ansässig, die Leute da drin, die da Wohnung nahmen, das waren die Leute vom Haus Millo. Vom Haus der Steinauffüllung. Und die haben Abimelech dann zum König gemacht in Sichem. Wo? Bei der Terebinte. Ja, die Terebinte, das ist ja der Ort, wo Abraham seinen Altar gebaut hatte. 1. Mose 12, Vers 7. Bei der Terebinte Mores. Und jetzt wird hier erwähnt, und da ist noch ein Denkmal. Ja, natürlich. Das ist das Denkmal, das Josua aufgestellt hatte. Und das man dann missbraucht hatte für den Baal-Brit-Tempel. So bringen die Stellen das alles zusammen, dass man das eine mit dem anderen gleichsetzen kann. Wo war der Ort von Abraham? Wo war der Ort des Baal-Brit-Tempels? Wo war der Stein von Josua? Hier noch eine Ansicht von hinten, von diesem Baal-Brit-Tempel. Hier noch das Osttor aus der Richterzeit. Und auch wieder in der archäologischen Literatur wird dann berichtet, im so circa Ende gegen 1300 vor Christus wurde Sichem wieder zerstört. Und genau das lesen wir in Richter 9, wie Abimelech schließlich die ganze Stadt Sichem verwüstet hatte. Also auch da, die Chronologie stimmt genau überein, denn nach der strengen biblischen Chronologie ist Abimelech 1290 vor Christus. Passt alles, wunderbar. Und Sichem wurde dann wieder eine Zeit leicht besiedelt, aber die archäologische Literatur sagt, dann kam eine Neubesiedlung, ein Neuaufbau von Sichem um circa 975 vor Christus. Wunderbar. Das ist es, was die Bibel sagt. Nach der Richterzeit von 450 Jahren bis auf Samuel kam König Saul. Die Bibel sagt 40 Jahre. Danach König David, 40 Jahre. Und danach König Salomo, 40 Jahre. Aber weil Salomo sich von dem wahren Gott abgewendet hatte und so den Fluch des Gesetzes auf sich und auf Israel gebracht hatte, kam es zu einer Spaltung nach seinem Tod. Das zwölfstämmige Volk spaltete sich in 10 Stämme im Norden und 2 Stämme im Süden. Die Spaltung fand statt nach strenger biblischer Chronologie 976 vor Christus. Und nicht, wie man manchmal liest, eben bei der nicht strengen Chronologie, wo gewisse Zahlen als irrtümlich angeschaut werden, 930 vor Christus. Und jetzt kommt eben der Hammer. Die Bibel sagt, der erste König im Nordreich, das war Jerobeam, der erste. Jerobeam baute Sichem wieder auf als seine Königsstadt. Sichem war die erste Königsstadt der 10 Stämme. Und zwar ab circa 975 vor Christus. Das entspricht genau der Tatsache. Also hier haben wir das Nordreich der 10 Stämme mit zuerst der Hauptstadt Sichem. Und hier das Südreich der Stämme Juda und Benjamin mit der Hauptstadt Jerusalem. Und da regierten die Nachkommen von König David. Also, Sichem wird zur Königsstadt von Jerobeam dem Ersten. Und hier haben wir all die weiteren Könige nach Jerobeam im Nordreich, insgesamt 19 Könige bis ins Jahr 721 vor Christus. Jerobeam ließ ein Höhenheiligtum bauen in Dan, ganz im Norden der 10 Stämme, und in Bethel, das war im Süden der 10 Stämme. Und er sagte, geht ja nicht mehr nach Jerusalem hinauf zum Tempel, zu den Festen. Er hatte Angst, dann würden sie sich später wieder vereinigen mit dem Haus Davids. Und dann sagte er, das ist viel zu weit für euch. Schaut, ihr könnt da hingehen und an beiden Orten, übrigens das Höhenheiligtum hier in Dan wurde ausgegraben, da drauf war das goldene Kalb von Jerobeam. Und ein anderes goldenes Kalb in Bethel. Und so verführte er die ganzen 10 Stämme zu Abfall von Gott. Und so musste eben der Fluch schließlich kommen. 722, 721 vor Christus kommt es zum Untergang des Nordreiches. Die assyrische Armee kommt und erobert, zerschlägt das Nordreich und transportiert die 10 Stämme ab nach Assyrien, in den heutigen Nordirak. In 5. Mose 28, 25 lesen wir den ersten von 3 Landverlustflüchen. Es gibt also im Gesetz 3 Landverlustflüche, hier der erste. Der Herr wird dich geschlagen vor deinen Feinden dahingeben und du wirst ein Schrecken sein allen Königreichen der Erde. Also, sie werden weg und unter die Königreiche zerstreut. Das war die Wegführung der 10 Stämme und die sind nicht mehr zurückgekehrt. Das heißt, heute beginnen gewisse Reste, die sich noch zu den 10 Stämmen rechnen, zurückzukehren. Aber eben in den weiteren Jahrtausenden gab es keine Wiederherstellung dieser Wegführung. Aber die Assyrer haben nicht nur die Leute da weggeführt, die haben sich gesagt, jetzt bringen wir von woanders her Leute wieder dorthin, damit sie das Gebiet von dem ehemaligen Nordisrael besiedeln. Und 2. Könige 17 beschreibt, wie da Völker deportiert wurden und dort angesiedelt wurden. Und die haben sich mit Leuten aus den 10 Stämmen, aus der Unterschicht, die nicht deportiert wurden, vermischt. Und daraus entstand das Volk der Samariter oder der Samaritaner. Die haben schließlich die 5 Bücher Mose übernommen. Aber nur die 5 Bücher Mose. Den Rest des Alten Testaments haben sie abgelehnt. Und die haben ihr Heiligtum aufgebaut auf dem Berg Garizim. Das ist der Berg des Segens, nicht wahr? Aus den 5 Büchern Mose. Und in den 5 Büchern Mose, da steht noch nichts von Jerusalem. Es heißt nur 21 Mal, an dem Ort, den der Herr erwählen wird, in einem eurer Stämme, dort sollt ihr eure Brandopfer darbringen. Aber erst unter David wurde von Gott durch prophetische Mitteilung klargemacht, dieser auserwählte Ort aus dem 5. Buch Mose, das ist Jerusalem, der Tempelberg, Zion. Die Samariter sagen, nein, das ist nicht Zion, das ist der Garizim, der Berg des Segens. Und tatsächlich, da gibt es etwa 25 Quellen auf dem Garizim. Das ist ganz anders als der trockene Ebal. Und wir wissen, wie der Herr Jesus in Johannes 4 dieser samaritischen Frau am Jakobsbrunnen bei Sichem begegnet ist. Und diese Frau sagt, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg, auf dem Garizim, angebetet. Und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. sagte sie, das ist ein Prophet, der kann endlich mal den Streit zwischen Juden und Samaritern lösen und sagen, wo ist der richtige Ort der Anbetung. Und diese Samariter, die gibt's ja heute noch. Allerdings durch Kriege im Lauf der Geschichte dezimiert, es gibt es heute noch etwa 700 Exemplare. Die Hälfte wohnt auf dem Berg Garizim und die andere Hälfte in Cholon, südlich von Tel Aviv. Und die haben immer nur untereinander geheiratet. Die haben etwa 10% Behinderte, weil die Gene so schlecht geworden sind durch die zu nahe Verwandtschaft. Und die sind aber immer noch da auf dem Garizim. Und da im April hatte ich ein Treffen. Zuerst hieß es, der Hohepriester würde uns empfangen, Miriam und mich. Und dann sind wir hingegangen, aber das war nur der Bruder des Hohenpriesters, Jefet Kohen. Aber hier sieht man ihn mit der samaritanischen Tora-Rolle daneben. Ja? Ja. Und er hat uns erklärt, das ist der richtige Ort. Und da wurde übrigens nach samaritanischer Ansicht auch Isaak dargebracht, nicht? Bei Jerusalem. Moria, das ist da, das Garizim. Und er hat mir auch erklärt, Bethel, das ist nicht dort unten, Bethel, das ist da, auf dem Garizim. Und hier sind wir im Museum der Samariter, oben auf dem Garizim. Und interessant, im Museum selber ist das ein Thema. Mit Bildern wird da die Geschichte vom barmherzigen Samariter vorgestellt, aus Lukas 10. Da sind sie sehr stolz darauf, dass der Herr Jesus so im Neuen Testament von ihnen, den Samaritern, spricht. Und auch die Geschichte der Samariterin am Jakobsbrunnen, Johannes 4, das wird auch hier thematisiert. Ja, und dann ist natürlich zu erwähnen auch diese Geschichte von Philippus und der Erweckung in Samaria, Apostelgeschichte 8, wo viele Samariter zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Die waren vorbereitet durch die 5 Bücher Mose. Und die Samariter erwarteten auch, dass der Messias kommt, nicht wahr? Angekündigt in 5. Mose 18, Vers 15, der Prophet. Und so haben damals sich viele Samariter bekehrt. Ich habe übrigens dem Jefet, das ist Jafet, das gleiche, ja, wie der Name des Sohnes von Noah, dem Jafet noch mein Buch geschenkt, Weltgeschichte im Visier des Propheten Daniel, wo es um 200 erfüllte Prophezeiungen geht aus dem Buch Daniel. Und das Buch Daniel wird ja von den Samaritern abgelehnt, als Gottes Wort. Und da sieht er aber die erfüllte Prophetie. 200 Prophezeiungen, alles in der richtigen Reihenfolge, nachweislich in der Geschichte erfüllt. Und im Buch wird dann noch verwiesen auf ein weiteres Buch, der verheißene Erlöser. Ja, ich habe dann eine Widmung reingemacht auf Hebräisch. Und seine Assistentin im Museum, eine Muslimin, eine ganz nette Dame, die führt so die Leute durchs Museum und die sagt dann immer, also die Samariter sagen so und so, die Samariter sagen so und so, die sagt nicht, so ist es. Aber die Assistentin, die hat dann das Büchlein genommen, ist verschwunden. Und ich wollte noch die Widmung reinmachen, im Büro war sie da am Pult und las das Büchlein. Also, Samaritermission, das ist auch ein Thema. Und man kann wirklich eine Brücke schlagen mit dem Neuen Testament, nicht wahr? Und übrigens hier, wo man diese Kirche aus dem 20. Jahrhundert sieht, da ist der Brunnen von Sichar. Da ist der Herr Jesus dieser Samariterin begegnet. Da sieht man noch ein Bild von dem Brunnen. Der ist also in der Kirche, unten in der Sakristei unten drin. Das ist eine griechisch-orthodoxe Kirche. Ja, hier vom Berg Garizim herab habe ich das so als Übersicht fotografiert. Sieht man hier den Jakobsbrunnen. Dann sieht man ein bisschen die Distanzen. Das Josefsgrab. Die Gebeine von Josef wurden ja beim Auszug aus Ägypten mitgenommen, Josua 24. Und dann in Sichem, auf dem Feld, das schon Vater Jakob gekauft hatte, dort beigesetzt. Das ist Josefs Grab hier mit weißer Kuppel, ganz markant. Und hier sehen wir das alte Sichem mit den Ausgrabungen. Und da hinten die Ortschaft Askar. Merkt man, da sind die gleichen Konsonanten drin wie Sikar. Sichar. Ja? Im Griechischen spricht man K aus. Sikar entspricht also Askar heute. Jetzt sieht man auch, also diese Frau ging da aus Sichar raus, um da Wasser zu schöpfen. Askar, Sichar, hat eine Quelle. Aber die wollten nicht unbedingt bei den Leuten sein. Und da hat sie sogar diesen Weg da auf sich genommen bis hierher. Aber sie ist auch ganz nahe von dem alten Sichem, das damals nicht mehr besiedelt war. Das alte Sichem, das hat aufgehört so ungefähr 100 vor Christus. Ja, hier sieht man nochmals besser, mit Zoom habe ich das jetzt aufgenommen, das ist Josefs Grab. Ja, also das war keine Audienz beim hohen Priester, wie das zuerst geheißen hatte. Aber dann sind wir mit dem Auto weggefahren. Und wer sitzt da auf dem Bänklein? War gerade auf einem Spaziergang. Ja, der hohe Priester. Ovadja Ben Asher. Ja, sind wir ausgestiegen, haben ihn begrüßt, Foto gemacht. Ja, also, wo sind wir stehen geblieben? Bei der Spaltung Israels und ihrem Abfall. Und da können wir gleich erklären, woher eigentlich das Volk der Samariter kommt. Und jetzt sehen wir die Könige von Juda im Südreich. Rehabiam, das war ein Sohn von Salomo, ein Enkel, Abiam, und so ging das weiter. Insgesamt 20 Könige bis auf Zedekia, 586. Und da wurde schließlich Jerusalem von den Babyloniern zerstört. Und die Juden wurden durch die Babylonier abtransportiert ins Exil nach Babylonien. Und da erfüllte sich der zweite Fluch von Landverlust in 5. Mose 28. Nämlich nicht mehr Vers 25, das war bei den 10 Stämmen, jetzt kommt Vers 36. Der Herr wird dich und deinen König, den du über dich setzen wirst, zu einer anderen Nation wegführen. Und du wirst dort anderen Göttern dienen. Die Juden wurden abtransportiert nach Babylon, im heutigen Südirak. Assyrien im Nordirak. Und sehen wir, nicht unter die Völker zerstreut, sondern zu einer anderen Nation weggeführt. In der Zeit, als sie noch Könige hatten. Und der letzte König war Zedekia. In seiner Zeit wurden sie weggeführt. Aber die Bibel sagt, im Kontrast zu den 10 Stämmen, die nicht mehr zurückkehrten, durften die Stämme im Süden, die man von da an Juda nannte, zusammen mit übrigens mit allen Überläufern aus den 10 Stämmen, die hatten gleich ab der Spaltung, das können wir nachlesen, in Chronika und Könige, da sind viele aus den 10 Stämmen übergelaufen nach dem Süden. Und so gab es schließlich im Süden Leute aus allen 12 Stämmen. Aber der führende Stamm war Juda. Und darum nennt man sie alle Juda. Und schließlich alle zusammen Juden. Aber es sind alle 12 Stämme darunter vertreten. Aber im Gegensatz zu den 10 Stämmen hat Jeremia gesagt, sie werden wieder zurückkehren aus Babylon. 70 Jahre wird die Weltherrschaft von Babylon dauern, sagte Jeremia, Kapitel 25 und 29. Das war von 609 bis 539. Und dann kehrten circa 200.000 zurück, Juden, aber aus allen 12 Stämmen. Und sie bauten den zweiten Tempel und sie wussten damals, wir kehren heim, um dem Messias im Land Israel zu begegnen. Denn sie wussten ja, zum Beispiel aus Micha 5, der Messias wird im Land Israel erscheinen, nicht in Babylon. Er wird ja in Bethlehem geboren werden, 12 Kilometer südlich von Jerusalem. Und sie kannten ja die Prophetie aus Daniel 9,25, wo sogar der Zeitpunkt vorausgesagt war. So wisse denn und verstehe, vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den Messias, den Fürsten, sind 7 Jahrwochen und 62 Jahrwochen. Insgesamt 69 Jahrwochen. Nun, man musste rechnen, ab dem Moment, wo das zerstörte Jerusalem 586 wurde Jerusalem und der Salomonische Tempel dem Erdboden gleichgemacht. Daniel bekam die Prophetie, als alles noch in Staub und Asche lag. Vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wieder zu bauen, muss man rechnen. Und dann kann man herausfinden, wann der Messias kommt als Fürst. Und das war dann im Jahr 445, als Nehemia die Erlaubnis bekam, von den Persern die Stadtmauer wieder aufzubauen. Das ist noch ein Überrest der originalen Mauer, das bräunliche hier, ja, von Nehemia. Und so können wir rechnen, ab 445 vor Christus, da kam dieser Erlass, Jerusalem wieder zu bauen, übrigens im Monat Nissan, das entspricht März, April. Und jetzt kann man rechnen, 7 Jahrwochen und 62 Jahrwochen und dann kommt der Messias. Und nach den Evangelien erschien der Herr Jesus am Palmsonntag als Fürst in Jerusalem im Jahr 32 nach Christus. Palmsonntag damals war der 6. April. Also wieder Monat Nissan, März, April, 32 nach Christus. Diese Jahrwochen kann man umrechnen in Jahre. Eine Jahrwoche dauert 7 Jahre. Also 69 Jahrwochen mal 7. Aber es ist so, die prophetischen Jahre der Bibel, die dauern immer 360 Tage. So kann man umrechnen, 69 mal 7 mal 360 Tage. Das gibt 173.880 Tage. Und das passt genau hinein vom 14. März 445 vor Christus, das war gerade das Neujahr, der erste Nissan, bis zum Palmsonntag, 6. April 32 nach Christus. Exakt 173.880 Tage. Da ritt der Herr Jesus auf dem Esel vom Ölberg hier durchs Kidrontal auf den Zionsberg nach Jerusalem ein und wurde vom Volk als Messias gefeiert. Aber der Bibeltext sagt in Vers 26, und nach den 62 Jahrwochen, die direkt auf die 7 ersten folgten, das war die Zeit des Wiederaufbaus, 49 Jahre zuerst. Und dann kamen die 62 Jahrwochen, aber nachher geschieht etwas. Nach den 62 Jahrwochen wird der Messias weggetan werden und nichts haben. Jikaret, das heißt sogar, er wird ausgerottet werden, gewaltsam umgebracht. Und tatsächlich, 5 Tage nach Palmsonntag wurde Herr Jesus auf dem Golgatha-Felsen draußen vor dem Gennatur gekreuzigt. Der Messias, verworfen von seinem eigenen Volk. Aber Gott hatte ja die Verantwortung übernommen. Die Flamme ging zwischen den Opferstücken hindurch. Gott war bereit, zum Opfer zu werden. Für die Schuld der anderen Partei, die keine Verantwortung wahrnehmen musste im Abrahamsbund. Um das zu erfüllen, was der Altar von Josua auf dem Ebal ausdrückte. Es gibt eine Möglichkeit, wie der Fluch weggenommen werden kann, aber nur durch das Opfer des Stellvertreters. Und so sehen wir den tiefen Sinn des Todes des Messias da im Jahr 32. Aber Daniel 9,26 sagt noch dazu, und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Und tatsächlich, im Jahr 70 kamen die Römer, 70 nach Christus, sie zerstörten Jerusalem und den zweiten Tempel. Das war ein Fluch des Gesetzes, wenn man nicht auf den Propheten hört. Von dem werde ich es fordern. Und nun gibt es in 5. Mose 28 noch einen dritten Landverlustfluch. In Vers 64. Und der Herr wird dich unter die Völker, unter alle Völker zerstreuen. Von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Also von Chile bis nach China. Von Nordamerika bis nach Australien und Neuseeland. Von Schweden bis nach Südafrika. Und genau das ist geschehen. Ab dem Jahr 70 verlor Israel das Land und wurde heimatlos unter allen Völkern. Wir lesen weiter in 5. Mose 28, jetzt Vers 65. Und man könnte meinen, Mose sei in den Konzentrationslagern gewesen. Und unter jenen Nationen wirst du nicht rasten, und deine Fußsohle wird keine Ruhestätte finden. Und der Herr wird dir daselbst ein zitterndes Herz geben, erlöschende Augen und Verschmachten der Seele, und dein Leben wird schwebend vor dir hangen. Und du wirst dich fürchten Nacht und Tag und deinem Leben nicht trauen. Am Morgen wirst du sagen, wäre es doch Abend. Und am Abend wirst du sagen, wäre es doch Morgen. Wegen der Furcht deines Herzens, womit du dich fürchten, und wegen des Anblicks deiner Augen, den du erblicken wirst. Und das hat sich erfüllt durch die ganzen Jahrhunderte hindurch. Vom Jahr 70 bis ins 20. Jahrhundert wurde das jüdische Volk ständig verfolgt. Eine Blutspur von 13 Millionen Toten. Jedes Wort hat sich erfüllt. Und zwar ist es so, wenn der Chasan, das ist der Vorleser in der Synagoge, und weltweit werden immer am gleichen Sabbat die gleichen Kapitel weltweit vorgelesen. Also wenn weltweit die Lesung dran ist an 5. Mose 28, jeder Chasan, der den Text singend rezitiert, weiß, er darf es nur mit gedämpfter Stimme vortragen in der Synagoge. Und sonst liest man vor, 1. Mose 1, Vers 1, Bereshit bara Elohim, et hashamayim v'et haaretz. Ja, aber dann nur mit gedämpfter Stimme, weil man weiß, jedes Wort hat sich schrecklich erfüllt. Und da fragt man sich, gibt es für dieses Volk unter dem Fluch des Gesetzes eine Hoffnung? Ja. Natürlich hat Josua gesagt, dieser Stein wird Zeuge gegen euch sein. Aber ist es nicht interessant, genau in dem Jahrhundert, genau in der Zeit, als die Juden begannen, wieder zurückzukehren ins Land der Väter, ab 1882, findet Ernst Zellin diesen Stein. Der sagt, die Juden haben alle Rechte auf das Land verloren. Aber der Stein ist ja dort, bei der Terebinte des Heiligtums. Da, wo Abraham den Altar gebaut hatte. Da, wo Gott bedingungslos gesagt hatte, deinem Samen gebe ich dieses Land. Und darum sagt das Alte Testament immer wieder, dass Gott seines Bundes mit Abraham, Isaak und Jakobs gedenken wird. Und darum verkünden die Propheten aufgrund des Bundes mit Abraham, Isaak und Jakob, dass Gott in der Endzeit Israel vergeben wird. Man lese die letzten Verse von Micha 7. Und da steht am Schluss von Amos 9, am Schluss des Buches, und ich werde das Schicksal meines Volkes Israel wenden. Und sie werden die verwüsteten Städte aufbauen und bewohnen und Weinberge pflanzen und deren Wein trinken und deren Gärten anlegen und deren Frucht essen. Und ich werde sie in ihrem Lande pflanzen. Und sie sollen nicht mehr herausgerissen werden aus ihrem Land, das ich ihnen gegeben habe, spricht der Herr, dein Gott. Warum ist es möglich, dass das Volk zurückkehren darf? Warum gibt es eine Wende? Sie haben ja mit ihrer Verantwortung alles verloren. Weil es Gnade gibt aufgrund des Bundes mit Abraham. Und weil der Messias gekommen ist und er hat alle Verantwortung am Kreuz übernommen. Er wurde ausgerottet. So wie die Opferstücke von Abraham geschlachtet wurden. Und sehen wir, es gibt Leute, die sagen, ach, das hat sich erfüllt, damals als die Juden wieder aus Babylon zurückkehrten. Nein, das bezieht sie nicht darauf, denn hier steht, ich werde sie in ihrem Lande pflanzen und sie sollen nicht mehr herausgerissen werden aus ihrem Lande. Die kamen aus Babylon zurück, um dem Messias zu begegnen. Und als der Messias abgelehnt wurde, dann wurden sie weltweit zerstreut. Aber jetzt kommen sie zurück. Einen vierten Landverlustfluch gibt es nicht in der Bibel. Nur die drei. Aber es gibt die Verheißung, dass danach Gott sein Volk zurückführt. Und zwar, Hesekiel 36 sagt, nicht, weil sie ein gutes Volk sind, sondern Gott wird sie wegen seines Namens, wegen seiner Versprechen, wird er sie zurückführen. Um seines Namens willen, um der Ehre Gottes willen, führt er sie zurück, und zwar als ein unreines Volk. Erst im Land wird es dann später gereinigt werden. Und so sagt Hesekiel 36 und 37 voraus, es wird eine Erweckung geben in Israel und schließlich wird ein Drittel von Israel zum Glauben kommen. Und in den Nöten der großen kommenden Drangsal wird nur dieser Drittel überleben. Und darum sagt Paulus, und dann wird ganz Israel gerettet werden. In Römer 11. Der Drittel wird dann das ganze Israel ausmachen. Aber ein Volk nur aus Wiedergeborenen. Und so lesen wir in Hesekiel 36, 24 im Zusammenhang, dass Gott dieses Volk unrein zurückführt. Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch sammeln aus allen Ländern und euch in euer Land bringen. Da sieht man sie noch mit den Kleidern der KZ. Ja? Und dann kam diese Wiederherstellung. So gewaltig. Also, es gibt den Weg der Gnade. Aufgrund von menschlicher Verantwortung verlieren wir alles vor Gott. Aber es gibt den Weg der Gnade. Jesaja 55, 6 sagt, sucht den Herrn, solange er sich finden lässt. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gesetzlose verlasse seinen Weg und der Mann des Frevels seine Gedanken. Und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Also der Mensch muss Gott suchen. Und für alle Menschen gilt, nicht nur Israel kann die Forderungen Gottes nicht erfüllen. Das gilt für uns alle. Jeder Mensch, wenn er versucht, die 10 Gebote auszuleben und dabei auch daran denkt, nicht nur, wenn man jemanden niedergeknallt hat, hat man das Gebot, du sollst nicht töten, übertreten, sondern bereits dann, wenn man jemanden hasst im Herzen. So erklärt das der Herr Jesus in Matthäus 5. Und der Ehebruch ist auch nicht erst dann vollzogen, wenn es in Tat und Wahrheit zum Ehebruch kommt, sondern der Herr Jesus sagt, allein schon in Gedanken ist Ehebruch Ehebruch. Und so sagt die Bibel, keiner hat die Chance, durch die Maschen des Gesetzes hindurchzukommen. Aber es gibt den Weg der Umkehr. Nur nicht immer sucht den Herrn, solange er sich finden lässt. Ruft ihn an, während er nahe ist. Das ist nicht für immer. Die Bibel sagt, mit dem Tod ist die Chance endgültig vorbei. Und es kann sogar sein, während des Lebens, dass die Chance vorbeiging. Geht. Der Pharao in Ägypten hatte die Chance, er hat 6-mal sein Herz verhärtet und dann das 7. Mal hat Gott sein Herz verhärtet. Vorher hätte er sich bekehren können, ab dem 7. Mal ging es nicht mehr. Wenn Gott das Herz verhärtet, und darum kann der Mensch nicht sagen, ich kann mich bekehren, wann ich will. Wir können uns nur bekehren, solange Gott uns noch die Möglichkeit gibt und uns ruft. Aber es kann auch morgen zu spät sein. Und dann kann einer sagen, aber halt, ein Gesetzloser bin ich ja auch nicht. Ich habe schon Sünden gemacht, aber das machen ja alle, nicht wahr? Aber keine großen Sünden. Der Gesetzlose, der Rascha, das ist der, der eben die Bibel missachtet, das Wort Gottes. Das ist der Gesetzlose, der darüber hinweggeht, was Gott sagt. Und so ist jeder Mensch ein Rascha. Der Gesetzlose, der Rascha, verlasse seinen Weg und der Mann des Frevels seine Gedanken und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich seine erbarmen und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Es gibt keine Sünde, die Gott nicht vergeben würde. Mose hat in seiner Ansprache am Schluss gesagt, in 5. Mose 30, Vers 15 und 19, siehe, ich habe dir heute das Leben und das Glück und den Tod und das Unglück vorgelegt. So wähle das Leben, damit du lebst. Israel konnte wählen zwischen Segen und Fluch, zwischen Tod und Unglück. Aber sie haben vor Pilatus gesagt, die Masse dort, er werde gekreuzigt. Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Und die Konsequenzen sind gekommen. Aber es ist zu sagen, so viele Juden haben sich bekehrt. Heute rechnen wir mit 400.000 bis 500.000 bekehrten Juden weltweit. In Israel nur etwa 15.000, aber in den USA, in Kanada, in Australien, in Sydney gibt es etwa 50.000 Bekehrte, gibt es 50.000 Juden, aber auch dort die Bekehrten. Und eben vor allem im englischen Sprachraum, da wurde auch viel, viel gemacht für Juden und viele sind zum Glauben gekommen. Also weltweit gegen 500.000. Die haben den Fluch des Gesetzes eingetauscht. Mit dem Segen Abrahams. Aber ist es nicht schön zu sehen, Gott sagt durch Mose nicht, so wähle das Leben oder den Tod, sondern er sagt, so wähle das Leben, damit du lebst. Gott sagt nicht, der Mensch ist frei, ob er sich bekehren will oder nicht. Nein, Gott befiehlt. Wähle das Leben, auf das du lebst. Paulus sagt auf dem Areopag, Gott befiehlt heute allen Menschen an allen Orten Buße zu tun. Der Befehl. Es ist nicht eine Option, sich zu bekehren, sondern Gott befiehlt den Menschen, sich zu bekehren, weil Gott ihn retten will. Aber wir sind von Gott getrennt, und zwar durch unsere Schuld. Wir alle haben die Gebote Gottes in der Bibel gebrochen. Und unser Gewissen legt Zeugnis davon ab. Es ist ein Bruch zwischen Gott und Mensch, ein Graben. Und natürlich, wir können versuchen, gut zu leben, uns Mühe zu geben, besser zu sein als gestern. Aber die Bibel macht klar, es ist kein Unterschied. Denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Römer 3, 22, 23. Aber dann geht der Satz weiter. Und werden umsonst gratis gerechtfertigt. Und zwar durch den Glauben an Jesus Christus. Jesus Christus ist die Brücke. Er kam von oben und hat das Opfer gestellt auf Golgatha für Israel und für alle Nationen. Und darum kann Gott Israel vergeben in der Zukunft als Nation und dieses Volk erneuern. Und darum führt er sie schon heute zurück ins Land. Die UNO sagt nein. Ja, aber dann stellt sich die UNO auf die Seite der Reschaim. Das sind die, die sich nicht an die Bibel halten. Der Gesetzlose. Aber der Gesetzlose wird aufgerufen, der Einzelne, umzukehren zum Herrn. Das ist das, was gilt, das, was Gott sagt. Und so zum Schluss noch einmal dieser Stein. Ja, hat nicht jemand am Anfang gesagt, hoffentlich nicht nur Steine heute, aber Steine sprechen. Der Jesus sagt selber, wenn diese schweigen, so werden die Steine schreien. Und dieser Stein schreit und er sagt, eine schreckliche Botschaft, aufgrund von dem, dass wir etwas leisten wollen vor Gott, verlieren wir alles. Und Gott muss uns ewig richten. Aber der Stein steht da, wo Gott den Gnadenbund mit Abraham gemacht hat. Ein Segen für alle Völker. Nicht für alle Menschen, nur für die, die sich aus allen Völkern, Stämmen und Sprachen bekehren. Aber alle sind eingeladen. Und Gott hat nicht nur einen Teil der Menschheit vorgesehen, sondern er bietet es allen an. Und jeder könnte sich bekehren, aber es ist unsere Verantwortung, uns zu beugen und diesem Befehl Gottes nachzukommen. So wähle das Leben, auf das du lebst.